Sali Alik, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, ich bin der Yannick Staubli. Ich bin einerseits Musiker, Sänger und spiele auch Gitarre dazu, unter dem Namen Jack Soul. Ich bin nebenbei im Moment noch am Abschluss von meinem Lehrdiplom als Gymi-Lehrer für das Fach Englisch. Und ich arbeite 50% bei der kantonalen Fachstelle für Gleichstellung vom Kanton Zürich.
Was ist für dich Gleichstellung?
Gleichstellung, unter dem verstehe ich eigentlich eine Gesellschaft, wo allen Menschen die gleichen Chancen offen stehen. Egal welches Geschlecht sie sind, welches Alter sie haben, wie gross, wie klein, wie alt, wie jung, ob sie im Rollstuhl sind oder ob sie laufen, ganz normal etc. Einfach, dass wir in dem Sinn eine gleichgestellte Gesellschaft haben, wo die Leute nicht mit Stolpersteinen müssen kämpfen, sondern ja, die gleichen Chancen haben.
Hast du einmal einen Stein im Weg gehabt, wo du dich jetzt nicht gleichgestellt gefühlt hast? Oder weil du ein Mann bist, ein weisser Mann, bist du nicht so mit diesen Stolpersteinen in Berührung gekommen? Gibt es da Geschichten?
Ja. Nein, ich glaube, ich kann ganz realistisch sein. Ich glaube, ich bin mehr oder weniger in der privilegiertesten Position, die es weltweit gibt. Ich bin ein weisser Mann, ich bin ein sehr männlich aussehender Mann, ich bin relativ kräftig, relativ gross, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich habe Eltern, die gebildet sind, und in dem Sinne finanziell habe ich nie irgendwie in dem Sinne Schwierigkeiten müssen erleben. Also ich bin so privilegiert. Ja. Ich habe so einen richtigen Stolperstein, wo jetzt mir irgendwie ein Szenario im Leben verunmöglicht hat, habe ich eigentlich nie gehabt.
Was hat dich denn gereizt an dieser Stelle, also dass du in diese Thematik reingegangen bist?
Also ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, war es eigentlich nicht gewesen, weil mich die Thematik gereizt hat, sondern weil ich habe damals studiert, ich habe gerade angefangen zu studieren an der Uni, und ich habe sehr viel, in dem Sinne, nicht Freizeit, aber einfach, wir haben wenig Präsenzzeit gehabt an der Uni, und die restliche Zeit der Woche habe ich entweder schlafend oder manchmal ein bisschen lernend verbracht. Und dann habe ich gefunden, hey, ich will jetzt auch mal ein bisschen etwas arbeiten, damit ich auch ein bisschen unabhängiger werde von meinen Eltern. Und dann habe ich meine jetzige Chefin, die habe ich von früher kennengelernt, habe ich sie gefragt, ob sie etwas wisse. Und sie hat dann gesagt, sie hat gerade die Fachstelle übernommen als Leiterin, und sie fände es spannend, wenn ich mich bewerben will, wenn man sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, dann nachher sollen das auch beide Geschlechter mittragen. Und das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Und dann habe ich angefangen, zuerst mehr so halt ein bisschen Admin und PowerPoint-Präsentationen für sie machen und so. Und in den jetzt mittlerweile fast 9 Jahren, wo ich dort bin, ist es dann einfach nach und nach aufgegangen. Und sie war mega lässig, indem sie mich gefördert, aber auch gefordert hat, und ich immer weitergekommen bin, immer mehr dazugelernt habe, immer mehr auch selber übernehmen konnte. Und jetzt bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter mittlerweile. Und
wo in die Materie reingekommen bist, was hat dich am meisten verknüpft? Dann sind ja die Steine, die dich jetzt nicht so tangiert haben, plötzlich sichtbar geworden. Nimm jetzt mal.
Ja, genau. Ja, voll. Das ist wie so das Problem an dieser Gleichstellungsthematik, dass es ist ein Thema, das bei den Menschen eigentlich erst dann sichtbar wird, oder die Leute realisieren erst dann, dass es wirklich ein Thema ist, wenn es zu spät ist. Also es ist häufig so, dass Menschen das Gefühl haben, ja, das betrifft mich ja eh nicht und so. Nein, das ist alles okay. Und dann irgendwann, baff, rennen sie in eine Wand rein, die eben so mit dieser Thematik zusammenhängt, dass eben zum Beispiel wenn ein Mann will, das Pensum reduzieren will, um sich auch daheim um Kinder zu kümmern oder pflegebedürftige Angehörige, oder wenn es um eine Beförderung geht und eine Frau irgendwie nicht berücksichtigt wird oder wenn ihr gekündigt wird nach einem Mutterschaftsurlaub und so. Das sind dann wie plötzlich so Aha-Momente, wo man realisiert, das ist die Thematik.
Der Stein ist da.
Ja. Und es ist mega schwierig, um das den jungen Menschen, aber generell, aber vor allem auch den jungen Menschen die sozusagen am Anfang von ihrem Leben und am Anfang von ihrer Karriere stehen, mitzugeben und präventiv zu arbeiten, weil sie so erstens so weit weg wirkt und häufig eben die jungen Menschen das Gefühl haben, das ist eh nicht, das betrifft mich dann eh nicht. Ja, es ist, ich glaube, was mich dann irgendwann auch so wirklich angefangen hat, reizt, ist so, dass mit den jungen Menschen zusammenarbeiten und so ein bisschen vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass sie eben nicht in die, dass sie eben nicht über die Stolpersteine fallen, sondern genug früher aufmerksam gemacht werden, damit sie können ihren eigenen Lebens- und Karriereweg halt ein bisschen früher überdenken und eben so potenzielle Fallstricke dann aus dem Weg gehen.
Und du gehst auch in Schulen wie ich, einfach nicht zum Thema ich jetzt zur Gleichstellung, sondern mehr um das Thema Behinderung. Mhm. Was sind denn Fragen, die dich junge Menschen fragen, ins Thema Gleichstellung?
Ja, es ist so, dass Fragen kommen eben meistens erst dann, wenn wir mal die Thematik ein bisschen aufgezeigt haben. Oder? Also es ist so, dass wir meistens halt die Stolpersteine ihnen aufzeigen, wie eben zum Beispiel, sei das, also zum Beispiel bei den Kleinen, wenn ich in einer 6. oder 6. Primarschule zum Beispiel mit ihnen darüber rede, was Rollenbilder auf einem Geschlecht basieren, was Rollenbilder für einen Einfluss darauf haben, wie sie einen Beruf wählen, oder wie das so wie Scheuklappen kann funktionieren, dass als junges Mädchen hat man sozusagen nichts verloren, immer mehr Männerberuf wie Elektriker oder so. Oder? Das sind immer noch alte, veraltete Denkmuster, die immer noch total viel Einfluss darauf haben, wie die jungen Menschen wählen.
Ja, in der Werbung und überall wieder das genau. Bespielt.
Oder? Genau. Und ich glaube, es ist wie so, die Fragen, die dann kommen, letztlich sind, die kommen dann vielleicht eher, nachdem wir sie so ein bisschen sensibilisiert haben. Ich meine, das ist jetzt vielleicht das Thema, das noch nicht so komplex ist mit der Berufswahl. Das hat man relativ einfach erklärt. Aber so Effekt von, wenn man zum Beispiel längere Zeit in einem tiefen Teilzeitpensum schafft, dann hat das totale Auswirkungen auf die Sozialversicherungen. Oder? Dann hat man Löcher in AV, Pensionskasse etc. Und je nachdem, was man für ein Familienmodell lebt und ob man vielleicht irgendwann, was ja leider heutzutage durchaus häufig passiert, geschieden wird noch oder so. Je nachdem kann das zu totaler finanzieller Problematik führen im Alter dann, und das ist auch einer der Hauptgründe für Altersarmut in der Schweiz, vor allem bei Frauen. Und wenn wir an unseren Workshops oder Referaten so diese Problematik aufzeigen, dann kommen schon recht viele Fragen.
Warum gibt es denn so Stereotypen? Warum hat der Mensch Stereotypen im Kopf?
Ja, Stereotypen dienen ja eigentlich dazu, dass man die Welt einfacher verstehen kann, komplexe Welt einfacher verstehen, einfacher kann all die verschiedenen Facetten von Menschen und von Verhaltensweisen etc., dass man die einfacher kann, kategorisieren halt. Dass es wie einfacher verständlich ist und dass man wie eine einfachere Orientierung hat. Und während das wie in vielen Umständen ja eigentlich auch Sinn macht, und so ist es einfach halt für Menschen, die nicht diesen Kategorien entsprechen, total schwierig, weil es engt sie ein und zwingt sie irgendwo rein, wo sie vielleicht gar nicht wollen, drin sind oder wo sie sich nicht wohlfühlen, wo sie einschränkt.
Aber weißt du, Janik, wenn ich doch sehe, auch die Jungen sind doch immer einzigartig gewesen und tun viel für die Individualität. Aber warum passiert denn gleich? Ist das immer noch der Urtrieb von dem Zusammengehörigkeitsgedanken, Angst? Warum denn gleich wieder, wenn es darum geht, etwas Komisches begegnet mir, bin ich gleich wieder beim grossen Kuchen? Zuerst wollte man ja individuell sein.
Musst noch mal, ich komme nicht, was ist genau
die Frage? Also weißt du, ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe schon, aber warum will man so individuell sein, und wenn es dann etwas gibt, wo einem reibt oder wo einem ein bisschen fremd ist, will man dann gleich wieder zu der Herde gehören?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, zum einfach allgemein beantworten. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie die einzelnen Personen das für sich selber sehen. Das ist, ich glaube, Selbstverwirklichung gehört wie zu den Ureigenschaften oder Urwünschen von Menschen, aber aber gleichzeitig will man ja auch dazugehören und irgendwie Teil von einem grösseren Ganzen sein und will ja in einer Gesellschaft sein mit Menschen, die ähnliche Ideale und Werte haben. Und der Clash, wie die Vereinbarkeit für die einzelnen Menschen aussehen, das müsstest du mit allen einzelnen Menschen selber ausmachen. Ich weiß nicht, das ist... Das ist eine grosse Frage.
Und ich bin immer wieder ein bisschen dran und am Beobachten und so, weil ich bin auch ein Abnorm für die Norm, oder?
Ja.
Also ich, das Erste, was man sieht, ist ja bei mir der Rollstuhl.
Ja.
Also dann siehst du auch die Rollenbilder, die die einzelnen Personen vom Thema haben und gewisse fragen mich nach der Begleitperson, wo sie ist, wenn ich allein unterwegs bin. Und andere sagen, cool, bist du da? Und andere sagen, willst du lieber sterben? So, also in diesem Range bewegt man sich. Und dann denke ich oft, ich bin ja in erster Linie Mensch.
Absolut,
und in dritter Linie erst über den fahrenden Untersatz.
Ja.
Und das ist manchmal schon auch extrem schwierig, das Stereotyp nicht wie jetzt bei einer Frau, dass sie gerade eine Frau ist, sondern dass sie ja noch mehr ist als nur eine Frau. Das ist schon auch krass.
Absolut, ja. Das ist, ich glaube, das ist auch etwas, wo all die verschiedenen Diskriminierungsformen, wieso sich ein roter Faden durchzieht. Mit auch was jetzt auch, also schon seit Jahrhunderten, aber im Moment halt auch wieder brandaktuell ist in Amerika mit dem Rassismus. Das ist auch einfach, man sieht wie häufig, wie zuerst nicht der Mensch, sondern zuerst der Stereotyp von einem gewalttätigen oder kriminellen Schwarzen. Oder?
Ja.
Jetzt. Oder eben, wenn du so sagst, dann sieht man zuerst einen Rollstuhlfahrer und dann erst, wenn überhaupt. Eben, genau, oder? Und das ist, das ist auch das, was halt die Arbeit bei der Fachstelle dann auch tangiert. Das ist so, dass zurück zum zuerst mal den Mensch sehen und Wertschätzung zeigen dem Mensch gegenüber, oder? Dem Mensch die Chancen offenbaren, wo man auch selber will bekommen würde und so. Und das stimmt, ja, ich meine, es ist heavy.
Manchmal kannst du es mit ein bisschen Humor aufbrechen. Manchmal denke ich so, komm, lass mich in Ruhe. So. Ja. Hey, das gibt es. Aber ist denn auch aus dem Gedanken jetzt, das auch ein bisschen zu bestärken, Single Dreams entstanden?
Ja.
Zu bestärken?
Mhm. Ja, voll. Das ist, also ich habe an der Uni, habe ich im Nebenfach, neben Englisch, habe ich noch Geschichte studiert. Und in dem Studium habe ich ein Seminar besucht zum Thema Rassismus in den Vereinigten Staaten. So ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie das passiert ist über die Jahrhunderte hinweg und wie das auch heute noch aussieht. Und ich habe zwar schon immer gewusst, was Rassismus ist und dass es das nach wie vor gibt, und habe aber wie die meisten Leute das heutzutage eben leider immer noch das Gefühl haben, ich habe damals gedacht, das ist wie so, ich meine, nach der Sklaverei ist das dann irgendwann verschwunden. Und das ist jetzt wie so, ab und zu gibt es so ein paar Vorfälle, aber im Großen und Ganzen ist das fertig. Aber ich habe dann in dem Seminar gelernt, nein, natürlich überhaupt nicht, sondern das ist ja nach wie vor, das zieht sich wie so ein Tumor durch die ganze Gesellschaft durch. Und ich habe wie einerseits Sensibilisierung ist für mich total wichtig gewesen, zu realisieren, was da nach wie vor passiert. Aber andererseits bin ich total, durch das bin ich einerseits schockiert gewesen, aber gleichzeitig bin ich auch total inspiriert gewesen durch Menschen, wo das Tag in Tag aus erleben, das Erdrückende, Erniedrigende, das Tödliche, oder?
Schluss und Ende ist es tödlich, oder?
Genau. Und ich bin einfach wie so inspiriert gewesen von Menschen, also das ist so der Ursprung gewesen, aber dann hat es wie so ein bisschen für den Song, die Message ist dann wie, hat sich so von dem aus rausbewegt, oder? Und das hat dann wie so allgemeiner einfach so die Inspiration ist gewesen, Menschen, die so schwierige Situationen haben, wo irgendwie eben am Boden gedrückt werden oder am Boden gerührt werden und irgendwie einfach die Kraft haben, das innere Durchhaltevermögen, die innere Stärke und so der Mut und der Spirit, oder auf Englisch der Spirit, um sich eben nicht aufgeben und wie sich aufrappeln und eben so die innere Flamme am Leben behalten. Und das ist...
Wie lange hast du denn gebraucht, bis du den Song aus dem Grundgedanken dann so fertig gezimmert hast?
Das ist bei mir ist es wie so, Songs sind bei mir...
Die können mit Flügen, oder was?
Ja, es ist so... In den meisten Fällen ist es so, dass entweder eine Melodie oder eine Linie, also eine Textlinie, irgendwie relativ aus dem Nichts plötzlich da sind. Und dann geht es recht schnell. Dann geht es 2-3 Stunden und dann habe ich wie so den ersten Entwurf. Also eigentlich, dann ist der Song wie so das erste Mal fertig.
Also und dann, so
ja, genau. Und dann, und ich schreibe ja auf der Gitarre und habe dann einfach so ein, so, so ein iPhone-Voice-Recording von dem Song, oder? Und das war bei Dreams jetzt auch so gewesen. Mir ist der Text gekommen, ich hatte eine Melodie gehabt und es ist wie so, ich habe wie gewusst, was ist die Message und von dort habe ich dann wie so den Text abgeleitet.
Du hast das Ziel gehabt, also das Ziel hast du schon gehabt, den Leuchtturm und dann bist du wieder zurück.
Ja, genau.
Aber wann hat denn der Janik so gemerkt, dass Musik ein Ventil ist für ihn und warum? Und wann ist denn der Jack Toll dazugekommen?
Ja. Musik, das erste Mal, wo ich eigentlich positiv mit Musik in Berührung gekommen ist, bin, sorry, das erste Mal, wo ich positiv mit Musik in Berührung gekommen bin, ist gsi, wo ich mit, glaube ich, etwa 15 mit ein paar Freunden hätte in einen Salsa-Kurs gehen und ich bin in den Salsa-Kurs gegangen und habe plötzlich in dem Salsa-Kurs am ersten Sonntagabend gemerkt, hey, ich bin ja da mit zwei Bärli. Und ich bin das fünfte Rad am Wagen und ich habe gar keine Partnerin. Und dann habe ich damals, mitten in der Pubertät, mit einer wunderschönen Tanzlehrerin dort müssen tanzen. Ich war völlig überfordert gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo hinschauen. Und dann, ich glaube, das war so ein 8-Weekend-Kurs gewesen. Also immer am Sonntagabend war der Kurs gewesen. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ich will das nicht mehr. Ich gehe jetzt lieber am Sonntagabend statt dort hin. Zu meinem Kollegen, zum Carlo. Das ist jetzt auch der, der mit mir zusammenarbeitet, lustigerweise. Da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Und dann bin ich zu ihm amigs heimgegangen und er hat gerade dort angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich war völlig fasziniert, wie das tönt. Also, er hat damals zwar nur simple Sachen gespielt, wie irgendwie Smells Like Teen Spirit von Nirvana oder so, aber es hat einfach so in dieser verzerrten E-Gitarre hat das einfach so, ja, es hat einfach genial tönt. Und dann ist wie so, dort ist so für mich so die Leidenschaft für Gitarre entstanden. Und dann ist das lange Jahre einfach so ein bisschen E-Gitarre spielen gewesen. Und am Anfang lernt man total schnell, dann kommt man irgendwann auf ein Plateau und dann müsste man total investieren, um besser zu werden. Dort habe ich dann irgendwann aufgegeben, hat die Gitarre ein Weile auf die Seite gelegt und dann irgendwann mit, glaube Anfang 20 wieder, dann hat mir irgendjemand den John Mayer gezeigt. Das ist so ein Blues-Gitarrist und ein Sänger. Ein amerikanischer, und dann hat mir jemand den gezeigt und ich habe wie eine neue Art von Musik kennengelernt, wo nicht mehr hauptsächlich einfach verzerrte E-Gitarren sind, also weißt du, so klassischer Rock oder Nu-Metal-Zeugs wie Metallica, Limp Bizkit oder Guns N' Roses, so das Zeug, sondern es war plötzlich so eine ganz andere Musik gewesen. Und dort habe ich dann die Liebe für auch akustische oder Western-Gitarre entdeckt. Und dort hat dann auch Songwriting angefangen, mit der akustischen Gitarre. Aber allerdings für mich am Anfang einfach ein bisschen so in meinen eigenen vier Wänden. Und dann vielleicht ab und zu, wenn es hochkommt, ist bei den Eltern etwas vorspielen oder singen. Und dann wirklich Musik machen mit vor Leuten spielen, hat eigentlich erst 2015 angefangen, wo ich völlig verkatert auf dem Balkon, auf einer verkehrt rum gespannten Gitarre mit nur drei funktionierenden Saiten Lenny Kravitz gespielt haben vor ein paar Kollegen. Und dann haben die gefunden, ich muss jetzt einfach mehr spielen. Ich kann nicht können wegen der Gitarre. Dann haben sie gesagt, jetzt, wir holen jetzt den Branch. Du holst jetzt mit dem Taxi deine Gitarre. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag, ich weiß nicht, den 1. August 2015 war es, den ganzen Nachmittag auf dem Balkon, so in einem Innenhof, mit ganz vielen anderen Leuten auf dem Balkon und so, haben wir Musik gemacht und Und
was ist das für ein Gefühl gewesen?
Ja, eben, es war wie so surreal gewesen, weil die Leute haben einfach an mich geklatscht. Und ich habe bis dort noch nie vor mehr als zwei, vielleicht einmal drei oder vier Leute gespielt. Und ich habe nie Musik gemacht für andere Leute bis dann. Und ich habe am Anfang gedacht, die nehmen mich hoch. Ich habe gedacht, das ist, die meinen das gar nicht so. Ich habe das gar nicht können. Ich habe mir das gar nicht zutraut, dass Leute würden Musik wirklich hören wollen, die ich produziere. Und das war so der Startpunkt von Jack Soul eigentlich. Dann, die Jungs haben...
Ein verkarteten Morgen.
Yes, absolut. Genau, die Jungs haben dann irgendwie angefangen, mir immer sagen, nimm doch Gitarre noch mit und so. Und ich habe auch dort immer am Anfang gedacht, nein, die meinen das sicher nicht ernst, das kann doch nicht sein, dass die wirklich da die Musik hören und so. Und dann aber irgendwie, ja, so hat das dann... Ja, sind laufen.
Und was ist für dich jetzt Musik? Für dich persönlich? Hilft sie dir? Ist sie Ausdruck von Kreativität?
Sie ist absolut meine grösste Leidenschaft. Also es ist, ich muss sagen, es hat, also einerseits mache ich es einfach extrem gern. Ja. Ich, der ganze Aspekt von Musik, sei das Schreiben von Songs, sei das Aufnehmen von Songs, sei das zum Teil aber auch recht aufwendige und nervige Bearbeiten und Verarbeiten von Songs. Es ist alles erfüllend. Nicht immer positiv, aber es ist immer erfüllend für mich. Und abgesehen von der Leidenschaft einfach für, eigentlich fürs Schaffen mit und an Musik, ist es für mich auch einfach so ein Teil geworden von mir als Mensch, wo mir irgendwie so ein Purpose, so einen Sinn gibt, wo einfach irgendwie... Ja, es hat mir auch geholfen mit meinem Selbstbild, mit der Art und Weise, wie ich mich selber gesehen als Mensch, als Charakter. Hat auch mit gewissen Zweifeln, die ich auch früher hatte, hat das irgendwie etwas angestellt, dass ich irgendwie, ja, es ist wie so ein bisschen, nicht eine Neuerfindung, aber es hat wie so ein bisschen...
Neue Facetten.
Ja, genau.
Kannst du dich besser ausdrücken, wenn du singst? Oder gezielter?
Ich denke, man kann sicher pointierter Aussagen oder Botschaften überbringen, weil es halt wie so, ja, es ist halt wie umrahmt, oder? Durch so die Offizialität von einem Song. Du hast wie so ein Arrangement ringsum, oder auch manchmal zum Teil einfach nur eine Gitarre und dazu eine Stimme und ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass ich mich mit dem vielleicht ein bisschen besser ausdrücken kann. Aber ich bin generell auch einfach, ich erzähle einfach gerne Geschichten. Es muss auch gar nicht immer um mich selber gehen in diesen Songs. Also ich schreibe zum Teil auch Songs, wo ich zum Beispiel mitbekomme aus dem Freundeskreis, wie irgendjemand, ich kann nicht sagen, wie es irgendwie ein Stereotyp, Liebeskummer oder so hat.
Juliet, und, oder was?
Nein, Juliet ist entstanden, weil ich ein neues Effektpedal für meine Gitarre bekommen habe. Und es hatte so Presets drin, 499 Presets. Und das war so ein Pedal, wo man die Gitarre und die Stimme rein tun konnte.
Ah, okay.
Und dann hast du wie können Hall oder Echo oder so Roboter-Voice oder und Verzerrung auf Gitarre etc.
Also ganz viel.
Ja, ja. Und dann bin ich ich habe das bekommen und habe das Zeug aufgebaut und ein bisschen rumgespielt und dann hat es irgendwann einfach so ein Preset habe ich erreicht, wo einfach so getönt hat, wie nachher einfach der Ton, die Kombination von Gitarre und Stimme hat wie einfach so getönt, dass ich dann aus dem raus einfach plötzlich angefangen habe, den Juliet Refrain heben.
Und dann so einfach entsteht es wieder, oder?
Absolut.
Und jetzt, also, ich sehe auch, dass du ab und zu auftrittst und auch also Auftritt machst. Wie ist das Musiker in der Schweiz?
Das bin ich auch noch ein bisschen am
Auskundschaften. Was sind die ersten Erfahrungen? Wie sind die?
Also bis jetzt bin ich ja eigentlich immer einfach allein mit meiner Gitarre auftreten, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Und in dem Format ist es, also gibt es schon ein paar Angebote, jetzt in der Stadt Zürich vor allem bin ich jetzt ein bisschen unterwegs gewesen bei den letzten paar Jahren, also es gibt so ein paar Bars, die das machen, nicht wahnsinnig viel, aber Ja, da, also man kommt schon ab und zu in einer Gelegenheit an, aber es ist jetzt nicht so, dass die Schweiz oder vor allem auch Zürich irgendwie so eine riesen Live-Musik-Metropole wäre. Also ich bin mal etwa 3 Monate in Melbourne gewesen, vor etwa 1,5 Jahren in Australien, um meine Masterarbeit zu schreiben. Und dort ist einfach, also die Stadt ist wie, das ist eine riesen Live-Musik-Stadt. Und dort hast du einfach an jedem Ecke irgendwelche Pubs oder Bars, die Live-Musik haben und geniale Musiker und Musikerinnen. Also wirklich, das ist mega, mega ein Unterschied. Aber ja, ich meine, jetzt im Moment ist es eh schwierig zum...
Mit
Corona ist es eh schwierig zum... Es ist auch unabsehbar, was jetzt da, vor allem für die Musikszene, oder? Überall, wo jetzt Menschen ansammeln, halt Konzerte oder Partys generell und so, das ist einfach...
Ja, ich habe so alte, auch Bruce Springsteen-Konzerte und so. Hm. Und dort siehst du, wie die Leute aufeinander sind. Ja. Das kannst du irgendwie gar nicht
vorstellen.
Also das ist jetzt wieder so ein bisschen atypisch.
Völlig. Ja. Ich denke, so wie gesagt, ich denke, ist das, könnte ich mir das überhaupt, würde ich das überhaupt auch selber als Fan noch wählen? Genau. Oder?
Es ist wirklich so eingeimpft worden ist, oder? Aber jetzt noch ein bisschen, warum ein Künstlername?
Ja, das ist wie, also ich meine, ich mache ja meine Musik auf Englisch und wo ich damals für das erste Konzert, wo ich wirklich einen Künstlernamen eigentlich haben müssen, da ist eigentlich die Idee, also die Option wäre gewesen, Yannick Staubli. Und das ist jetzt einfach halt irgendwie so ein bisschen, jetzt finde ich jetzt einfach, es ist nicht, dass ich jetzt etwas gegen meinen Namen hätte oder so, aber es ist jetzt einfach als Künstler, so. Englisch singend, ist das jetzt nicht so der absolute Go-To-Name. Und dann nachher haben wir wie gefunden, komm, jetzt, wir brauchen einfach einen Namen, der so ein bisschen... Ja.
Ein bisschen kantig.
Ja, genau.
So ein bisschen. Mhm. Thema Englisch ist auch eine grosse Leidenschaft und auch eine Passion.
Mhm.
Wann hast denn du so die Liebe zu der Sprache Englisch entdeckt?
Also ich bin, früher bin ich in der Primarschule, bin ich amix ins Frühenglisch gegangen, noch zusätzlich zu der Schule und dann nachher habe ich wie einfach von Anfang an einfach gerne Englisch geschwätzt, weil es irgendwie, ja, es ist irgendwie einfach so, mir so ein bisschen von früh in die Wiege gelegt worden. Und dann ist natürlich mein Austauschjahr in Neuseeland gekommen, wo ich während dem Gymi ein Jahr lang um die ganze Welt gechattet bin, um ganz im Süden von Neuseeland ein Jahr lang leben. Und dort ist es einfach so, ich habe einfach irgendwie, es ist einfach eine Sprache, die mir total liegt. Und wieso, wo ich mich gut ausdrücken kann darin. Und dann irgendwann ist, ich hatte dann auch noch einen super coolen Englischlehrer am Gymi, wo ich zurückgekommen bin. Und aus dem aus ist nachher eigentlich dann die Entscheidung gekommen, dass ich Englisch auch studiere. Aber ich bin jetzt nicht der Englisch-Afficionado, wo alle englischen Bücher liest und irgendwie total versessen ist auf englische Literatur, sondern ich bin eher der, der total interessiert ist an der sprachwissenschaftlichen Seite. Also ich, genau, Linguistik ist für mich viel spannender, finde ich viel spannender, wie das funktioniert.
Was ist denn spannend drauf? Erzähl mal.
Ich finde es einfach total spannend, wie Menschen, also wie zum Beispiel Sprachbedeutung kann von einem Sender zu einem Empfänger schicken oder also wie kann das sein, dass wir einfach irgendwelche Geräusche machen in einer gewissen Reihe
von
und wir machen einfach Geräusche für andere Leute, wenn zwei Russen würden neben uns miteinander reden, hätten wir das Gefühl, die machen einfach Geräusche, oder ja. Wir würden, also außer du redest jetzt gerade per Zufall Russisch,
also im Kanton Zug könnte man das, aber nein,
ja genau, stimmt,
also nein.
Aber ich finde das total spannend, wie es einfach so eigentlich Geräuschsysteme gibt, wo so divers sind und so komplexe Bedeutungsstränge und so, oder? Können transportieren. Und wie das auch in den verschiedenen Regionen von der Welt anders tönt, noch, auch wenn es eigentlich die gleiche Sprache ist, oder mit Dialekten.
Ja, mit so. In der Schweiz sowieso.
Genau. Und das ist einfach, ich finde das auch total spannend. Es nimmt mich einfach Wunder, wie das, also zum ein bisschen verstehen, was da dahinter, was sind da überhaupt für Mechanismen darunter.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch? Also wo fühlst du dich eher daheim?
Also wie gesagt, ich könnte mir jetzt nicht wirklich vorstellen, auf Deutsch zu singen. Das ist für mich wie so ein Aspekt von mir als Mensch, wo ich fürs Englisch ist. Und sonst ist eigentlich, es kommt im Fall, ich kann das nicht einfach so sagen, also es ist wie so, im, zum Beispiel, wenn ich Sport mache im Rugby-Club, dort ist wie die Sprache, die Hauptsprache ist dort, weil so viele Leute aus verschiedensten Ländern sind, ist wie die Hauptsprache auch automatisch Englisch, das heisst, dort ist es wieder Englisch, dann mit meiner, in meiner WG ist es natürlich Deutsch, mit dem Carlo, mit meinem Produzent und guten Freund, wo Gitarre spielt, ist es wieder Schweizerdeutsch. Mit anderen Kollegen ist es wieder ein bisschen Englisch mehr. Es kommt immer sehr auf die Leute und sehr auf die Situation drauf an.
Und wo ist denn der Entscheid gekommen, das noch zu unterrichten, zu wählen?
Das war eigentlich ein Deal gewesen mit meinen Eltern. Weil ich habe wie, wo ich gefunden habe, ich will jetzt Englisch studieren und Geschichte und damals im Bachelor noch Politikwissenschaften. Das war wie so ein Deal, um das Studium ein bisschen mehr Richtung Berufsabschluss auch lenken. Also wie, genau, weil es ist ja wie, wenn man jetzt sagen wir, man lernt irgendwie, oder man studiert Maschinenbau, Ingenieurswissenschaften, dann hat man nachher in dem Sinn, dann ist man Ingenieur oder Ingenieurin. Aber wenn man Englisch studiert, dann ist man nachher in dem Sinn nichts Spezifisches, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, man ist irgendwie so ein Beruf, noch ausgebildet für einen Beruf. Und darum habe ich dann wie mit meinen Eltern den Deal gemacht, dass ich noch das Lehrdiplom dazu mache, um halt eben wie noch die Spezifizierung als Gymnasiallehrer für Englisch noch dazu nehmen.
Und also das Fakt auch, also du siehst dich auch als Lehrer?
Ja, ja, voll. Ich bin jetzt dran, mein zweites Praktikum zu absolvieren und ich arbeite total gerne eigentlich als Lehrer. Es ist, ich komme irgendwie gut aus mit den Kids, es ist irgendwie so eine natürliche Kommunikation und ich mache es eigentlich gerne, ich tue es eigentlich gerne vorbereiten. So die Themen sind, es ist viel Aufwand, aber es ist auch irgendwie noch interessant und es ist auch immer dann schön zu sehen, wenn Kids irgendwie Freude haben und ein bisschen mitmachen. Und ich, ja, ich sehe mich schon vielleicht als Englischlehrer irgendwann. Je nachdem,
was mit dem also ich sehe das schon auch. Und so Diskussionen wahrscheinlich, das reizt dich wahrscheinlich dann auch, oder?
Ja, voll. Ich glaube, man hat wie, ich meine, das ist auch etwas, was so aus der Fachstellenarbeit, was ich spannend finde, ist, wie fest, dass man auch noch, vor allem mit jungen Menschen, noch kann so ein bisschen wie auch also wie einen Einfluss darauf nehmen, wie sie das Leben handeln und wie sie was anschauen. Und ich, es ist wie wichtig, dass man die jungen Menschen, eben mit den Werten, die wir am Anfang schon darüber geredet haben, dass man die jungen Menschen auf das sensibilisiert, dass man zuerst zum Beispiel eben einen Menschen sieht und nicht irgendwie,
irgendwie eine Lebenssache.
Genau. Und allein schon durch das, glaube ich, dort ist dann eben die Literatur schon auch wieder spannend, weil wenn man dann mit all diesen Büchern und Plays und so, also Theaterstücke, wo da über die Jahrhunderte geschrieben worden sind, da gibt es so viele spannende Möglichkeiten, um auch brandaktuelle Themen anzuschauen und diskutieren und so. Und da ist mir auch, da ist einem dann, ich meine, der Grammatikteil vom Unterricht ist dort vielleicht weniger spannend, oder? Man kann es zwar vielleicht schon auch in einen modernen Text einbetten oder so, aber ich glaube, Literatur bietet schon total viel spannende Diskussionsmöglichkeiten.
Ja, und dann der geschichtliche Aspekt, genau. Oder wie etwas entwickelt hat. Ich bin sehr geschichtsaffin gewesen. Mhm. Viele auch können Parallelen ziehen von da und dazu mal zu heute.
Ja.
Natürlich immer noch neue Setting, aber ja. Grundprobleme
sind ja gleich, absolut.
Die gleichen gewesen, was dann wieder ein bisschen Kopfschütteln gemacht haben, dass wir als sogenanntes intelligentes Wesen immer wieder die gleichen Problemstellungen gleich anstehen. Oder? Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ist Faszination zum Rugby durch Neuseeland geweckt worden?
Ja, voll, genau. Das ist, ich habe vorher gar nicht gewusst, dass das ist.
Nicht?
Nein. Also ich habe schon gewusst, dass das... Ich habe das schon mal gesehen im Fernsehen vielleicht, aber ich habe nicht einmal den Unterschied gewusst zwischen Rugby und American Football. Das ist dann erst, als ich in Neuseeland war, habe ich den Unterschied dann nachher festgestellt.
Ich nehme es an, dass dort, das ist eine Nationalsportart, aber wo denn du an so einem Rugby-Match bist in Neuseeland, was hat dir denn der Ärmel reingenommen?
Ja, ich bin nie mehr, ich habe nie einen Match geschaut, bevor ich selber mal aufs Feld gegangen bin.
Ah, okay.
Ich habe angefangen zu shooten dort. Ich habe früher immer geshootet und dann bin ich dort angegangen auf Neuseeland und habe geshootet für das Schulteam. Und als Innenverteidiger habe ich, glaube ich, in 7 Spielen 12 Goal geschossen. Und dann habe ich gefunden, das ist nicht so wahnsinnig spannend. Das ist irgendwie, ich würde gerne etwas anderes ausprobieren. Und dann habe ich auch so langsam so ein paar Leute kennengelernt, die ich mich gut verstanden habe an der Schule. Und dann haben die irgendwann gesagt, hey, komm doch einfach mal ins Rugby-Training, komm mal probieren. Und dann bin ich dort hergegangen, habe keine Ahnung, wie der Sport funktioniert. Sie haben mir eigentlich, während ich den Böllen hatte, haben sie mir eigentlich zugerufen, was ich jetzt machen muss. Und, also die ersten paar Training zumindest. Und dann, ich habe irgendwie einfach, ja, bin ich, glaube ich, so ein bisschen, ich habe wie so das Glück gehabt, dass ich irgendwie so ein bisschen athletisch begabt bin und
Postur hast du
dazu. Ja, aber gell, das habe ich nicht immer gehabt. Ich bin vor Neuseeland bin ich total spindeldürr gewesen und so ein langer Schlacks.
Okay.
Ja, das ist dann mehr in Neuseeland hat sich das dann so ein bisschen angefangen zu verändern. Aber ja, es ist einfach eine neue Challenge gewesen. Es hat mir in dem Moment damals auch geholfen, um so ein bisschen über etwas hinwegzukommen, wo passiert war dort mit einem Girl, wo ich dort mich verliebt habe und nachher irgendwie das alles der Bach drauf ist. Und dann hat das super geholfen, um das ein bisschen verarbeiten. Und ja, und einfach die Leute sind super. Und eben, wenn man Rugby ein bisschen kennt, das ist einfach so ein Sport, der total wunderbare Werte hat.
Die Werte ein bisschen erzählen? Ich kenne sie wahrscheinlich schon, weil ich verfolge sie ein bisschen, wenn Weltmeisterschaften ist. Aber jetzt für den Zuschauer, wo nicht so rugby-affin
ist. Ja, also es ist total, Respekt wird total gross geschrieben. Oder? Es ist wie so Fairness, Respekt und eben auch wirklich noch, es wird dann eben wirklich so umgesetzt noch. Zumindest jetzt im Vergleich zum Fußball, wenn man jetzt sich überlegt, die ist ja auch Respekt und Fairness, wird ja gross geschrieben von FIFA und so und alles. Eine riesige Kampagne zu dem Thema, aber wenn man es jetzt wirklich die zwei. Ich finde, es hat viel Ähnlichkeit mit dem Hockey. Ist ja, weißt du, hart, aber fair.
Ja, ja, ich bin ja eher Hockey-affin.
Ja, also. Ja. Das ist, eben, und es ist wie so einfach, ich finde es irgendwie schön, wenn man irgendwie. Ach so, die Einstellung von, wenn es einem nicht genug fest wehtut, dass man wirklich im Muss liegen bleiben, dann steht man wieder auf und macht Dinge weiter. Weil es geht wie so, man muss wie. Fußball ist sehr ein individueller Sport. Oder? Man kann in dem Sinn entscheiden, ja, dem spiele ich jetzt den Pass oder nicht. Es hat nicht wahnsinnige Konsequenzen. Vielleicht wird dann halt das Goal nicht geschossen. Aber ja. Im Rugby, wenn man nicht in jeder Situation immer dort ist, um den Böllen zu beschützen, nur weil man jetzt der Teamkollege vielleicht nicht ganz so fest mag, dann ist der Böller weg. Und es ist einfach sehr viel enger verstrickt. Man muss total füreinander da sein. Und also der Teamgedanke ist wunderbar. Dann eben halt der Respekt und Fairness ist wunderbar. Und es ist ein sehr inklusiver Sport auch. Allein schon durch das, dass es 15 Menschen auf dem Spielfeld hat, wo durch Position bedingt, oder? Das sind 15 verschiedene Positionen, wo durch Position bedingt allein schon physisch zum Teil komplett auseinandergehen. Also du hast wirklich so kleine, quadratische, fast dicke Menschen auf der einen Position und dann hast du auf der anderen Position dünne, flinke, schnelle Wieseli, wo halt wie durch das... Und das Spiel hat wie so verschiedene Positionsnischen, wo verschiedene Körpertypen irgendwie es daheim finden. Das ist finde ich noch schön. Und
welche Position hast denn du?
Ich bin eigentlich wie so frisch das Nummer 8 jetzt geworden. Ich muss ehrlich sagen, im Moment spiele ich jetzt auch nicht, weil das mit der Musik halt einfach ein bisschen mehr Priorität hat. Aber wenn ich gespielt habe, ist es jetzt eigentlich immer das 8. Und vorher habe ich so im Mittelfeld gespielt, 12 oder 13, also hinten raus.
Was ich auch schön finde, auch wenn man sich jetzt ein bisschen auf Nationalmannschaften bezieht, die Altbekannten, auch wie sie manchmal Probleme in der Mannschaft, also auch kulturelle Probleme, wo ein Land betroffen, wenn ich jetzt Südafrika nehme, durch bin eigentlich auch einen Teil können so in Frieden schließen, oder?
Mhm. Also 95, du meinst, du redest also von der WM
auch. Auch. Das sicher, aber jetzt auch wenn du jetzt siehst, letztes Jahr an der Weltmeisterschaft, wo der Captain von den Südafrikanern nach dem Sieg noch so eine politisch wertvolle Rede gehalten hat. Also ich weiß nicht, welcher Sportler nach einer so einer grossen Anstrengung so klare Sätze kann formulieren kann. Wo dann auch tief runtergehen, oder?
Ja, voll. Ja, es ist, eben darum sage ich auch, es ist sehr ein inklusiver, sehr ein überleiter. Man würde es wie nicht sagen, also man würde es wie nicht denken, wenn man nur das Spielfeld anschaut, weil man hat wie das Gefühl, da rennen einfach 30 vom Teufel besessene Muskelschränke ineinander rein, sinnlos, oder? Und ich glaube, man muss den Sport wie ein bisschen kennenlernen, zum ersten Mal verstehen, dass sehr, 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 sehr viel Taktik dahinter ist. Sehr viel Taktik. Und dass es eben nicht, also überhaupt nicht einfach so ein sinnloses Innen- und Innenrennen ist. Und dann eben das, was du sagst, es sind sehr über, also natürlich, wie in jedem Sport, wie überall gibt es zum Teil auch Vollidioten.
Natürlich.
Aber es ist im Großen und Ganzen eben, und das schätze ich auch sehr an dem Sport, es sind sehr überlegte Menschen, die eben sehr Wert darauf legen, auf eben die Werte, die Fairness, die Inklusivität, dass man Menschen eben gleich behandelt und so. Ja, es ist wie, so das finde ich eben auch, ist Rugby sehr attraktiv für mich persönlich.
Und was ich halt schätze, es wird nicht so viel diskutiert mit dem Schiedsrichter, sondern was der Schiedsrichter sagt, gilt. Aber was macht jetzt der Janik, wenn er jetzt nicht Musik macht und einfach sonst ein bisschen ist und auch nicht schon Sport und so?
Ja, pff, im Moment ist es eigentlich nicht gross anders als arbeiten, Lehrdiplom, Musik. Es ist im Moment schon recht alles. Also es ist wirklich, also wenn ich nicht arbeite, also gut, schlafen kommt dazu. Squash habe ich jetzt ein bisschen entdeckt für mich selber mit einem Freund, das macht auch noch Spass. Jetzt, wo ich eben nicht mehr Rugby spiele im Moment, dass ich gleich ein bisschen fit bleiben kann. Aber wenn ich eigentlich nicht arbeite für die Fachstelle oder für das Lehrdiplom jetzt noch etwas mache, dann bin ich eigentlich wirklich immer mit der Musik am Arbeiten. Also ich meine, es gibt keine Grenzen von Effort oder von ja, wo man kann machen bei der Musik. Es ist, ich meine, es ist auch, vor allem heutzutage ist es auch nicht einfach nur Musik schreiben und aufnehmen und so und rauslassen, sondern es geht ja alles, also das ist ein Standbein und dann muss man auf Social Media aktiv sein.
Das machst du gerne.
Und es, auf Social Media aktiv sein.
Ja, das ist ja ein ganzes eigenes Game.
Ja, genau, das ist ein ganzes eigenes Game. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, als Janik ist das jetzt nicht unbedingt das, wo ich total scharf drauf bin. Ich bin eigentlich früher auch sehr zurückhaltend gewesen. Ich habe aber wie einfach realisiert durch Research und auch durch Beratungen, wo wir uns mal geleistet haben, dass das halt einfach unumgänglich ist.
Das gehört halt jetzt zum Spiel.
Es gibt so viele Musiker und Musikerinnen, so viele brillante Musiker und Musikerinnen auf dieser Welt, wo man nie etwas von ihnen gehört, weil sie sich nicht können vermarkten oder nicht wollen vermarkten. Ich denke, wenn man wirklich will, so ein bisschen den Traum am Leben behalten, dass das irgendwann ein bisschen etwas mehr ist als einfach nur so ein kleiner Zusatzverdienst, dann muss man halt einfach dort investieren. Und in dem Kontext dann als Jack mache ich es dann wieder gern. Oder? Also dort finde ich es dann wieder total spannend, wie ich kann meine Botschaft, meine Marke in dem Sinn überbringen.
Über auch Landesgrenzen, oder? Wo jetzt so ja gar nicht so einfach wäre. Oder jetzt
genau.
Auch in der Corona-Zeit, oder? Mm. Und wie läuft jetzt Streams an? Eben, das Interview kommt erst im Januar, aber jetzt, jetzt ist es ein Monat oder ein bisschen mehr als ein Monat draußen.
Ja.
Was sind so resonant?
Hey, es ist im Fall, ich habe ja wirklich, also es ist die erste Single, die wir jetzt rausgelassen haben und es ist wie für mich eigentlich ganz wichtig war, dass ich meine, für mich hat sich, durch das, dass ich halt immer mitten im Prozess drin war und die ganze Entstehung also wie wirklich hautnah miterleben, hat sich natürlich zwangsläufig wie so eine Erwartung oder so eine Hoffnung/Erwartung aufgestaut. Und ich habe dann immer, ich bin ganz, ganz bewusst immer mich sozusagen am Drosseln gewesen und habe immer gefunden, schau, wahrscheinlich ist es wie ein Tropfen auf heißen Stein. Der Song wird dort rausgehen, auf Spotify etc. Es werden vielleicht 2-3 Leute sagen, hey, cooler Song, und das war es. Und dann, also das ist so wie zu meinen Erwartungen ja, dämpfen, also, zum nicht nachher enttäuscht zu sein, genau. Und dann ist es, für die Erwartungen ist es mega, also ist es total über alle Erwartungen rausgeschossen. Also wir haben es gerade mit dem Song auf eine von den, glaube 2 oder 3 Schweizer Spotify-Playlists geschafft. New Music Friday Switzerland. Das ist eine Spotify-Playlist, die wirklich von Spotify selber kreiert wird. Und das ist wie so ein bisschen...
Der Push.
Genau, das ist wie halt... Das ist der Playlist folgt etwa, glaube 25'000 Leute. Und das ist halt mega lässig, weil vor allem als Künstler ohne einen Namen, oder? Ja. Also, wo niemand kennt, ist das natürlich genial, wenn irgendwie Menschen einfach die Playlisten hören und dann per Zufall über dich stolpern, oder?
Und dann nochmal ein Grübeln, oder?
Ja, genau. Und das ist mega leer. Also das ist so mal, das ist wie am Morgen, wenn ich aufgewacht bin, oder? Ich weiss, wir haben bis in der Nacht um 2 noch durchgeschafft, um alles parat zu haben für den Release. Und dann bin ich am Morgen aufgestanden und habe ein SMS bekommen von einem Kollegen, dass wir in dieser Playlist gelandet sind. Und ich habe es gar nicht geglaubt zuerst. Ich dachte, nie im Leben, das schafft man sicher nicht mit der ersten Single. Aber das war dann ein total schöner Start gewesen. Und jetzt sind wir, glaube ich, also wir reden von sehr tiefen Zahlen. Oder? Wir sind jetzt gerade bei über 5'500 Streams. Das ist nicht viel. Also wenn man global denkt, oder?
Yeah.
Aber für mich persönlich ist das ein totaler Erfolg, weil es irgendwie einfach, ich habe vielleicht irgendwie mit, weiß ich nicht, 500 bis vielleicht, wenn es gut kommt, 1000 gerechnet, oder? Ich habe nicht gedacht, dass es so gut kommt. Und ich habe viele coole Feedbacks bekommen.
Nein, und der Song, also ich höre nicht viel. Natürlich auch, weil ich beim Prozess einfach ein bisschen dabei war. Aber richtet einem schon auf.
Das ist schön zu
hören. Also, muss ich jetzt wirklich sagen. Und ich gehe jetzt mit meinem Setting durch, aber ich gebe immer noch dem Gast die Möglichkeit, wenn er 1-2 Fragen hat an mich, egal über was sie, kann er sie noch stellen. Wenn nicht, würde ich sagen, ich bedanke mich. Aber jetzt zuerst mal, hast du noch 1-2 Fragen oder nur eine?
Das hättest du mir vorher sagen sollen. Dann hätte ich das natürlich sehr gerne vorbereitet.
Ich habe gedacht, Janik, alias Tektol ist ein bisschen so spontan.
Ich habe eine Frage, ob du, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ist ein Kollege von dir, er kandidiert für die SP als Nationalrat. Ich habe den Namen
vergessen. Islam.
Der Islam, ja, genau.
Hat er dich angefragt?
Ja, hast du das mitbekommen?
Er hat mich gefragt, ob ich das machen könnte. Ich hatte gerade Stress.
Also die Anfrage?
Ja, die Anfrage an dich.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, du, frage ihn selber an. Ja. Janik ist schon cool und er wird der Schuss sagen, was er davon hält.
Ja.
Und dann anscheinend hat er es gemacht.
Ja, genau. Also das wäre vielleicht so meine Frage. Was deine Rolle ist bei dem Projekt?
Ich bin noch im Vorstand.
Ja.
Also ich habe das auch ein bisschen mitgetragen, dass ich...
Sag noch mal schnell, wie es heisst.
Tatkraft, glaube ich. Also, sein Kompetenzzentrum...
Wo das Ability Center.
Ja.
Genau.
Und,
Tatkraft.
Ja, also der Verein. Und dort steige ich jetzt aber aus, weil bei mir selber viel läuft. Okay. Was man ja sieht, wenn man mich ein bisschen auf Social...
Ja, genau.
Aber er hat so angefragt und ich denke, ja, es würde ja schon passen zu der Grundaussage, auch vom Ability Center.
Ja, voll.
Und wenn ihr die Züchter treffe, das ist mega. Doch super, oder?
Ich finde eben auch, ja.
Cool. Nein, und eben, ich habe wirklich, wo die Anfrage gekommen ist wegen dem Musikvideo, und ich musste denken, ja, ich habe mir gerade eine Woche vorher gesagt, jetzt, Jan, du nimmst einfach alles an, wo neu ist.
Okay.
Egal, ob du es cool findest. Also, du fragst dich gar nicht über die Bewertung, über die Situation. Und dann ist gerade die Anfrage gekommen von deiner Mutter. Und dann denke ich, ja. Und ich liebe den Tag.
Okay.
Die Situation mit dem Auto.
Ja,
magst du dich erinnern? Ich Dann erzähle ich jemanden, weil ich habe nicht gedacht, wo sie dann vorher gefahren ist, es war eine Situation mit dem Auto, wo ich nicht konnte durchreden, wo sie dann vorher gefahren ist. Ich verziehe mich jetzt und gehe richtig durch. Aber das war so ein Ausschläger, wie die Gesellschaft eben auch darauf reagieren kann. Mhm. Natürlich ist es ein Extrembeispiel, yeah. Aber für mich zum Erzählen war es wieder super gewesen, als Anekdote.
Ja, ja, voll, ja.
Wie hast denn du die Situation denn so? Hat das noch ein Nachspiel gehabt? Oder?
Nein.
Versandet? Oder was hast du denn
über also, das gesagt? Ob ich die nachher noch mal gesehen habe?
Nein, oder? Weil, ja, in dem Komplex innen, oder?
Nicht. Nein, ich habe sie noch nie mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, wer das war. Keine Ahnung. Ich habe die Situation noch mal akustisch mit durchleben, weil bei der einen Port, bei meinem, der
ja.
Phil, der ja vor mir drin war, am Filmen, da hat so einen Clip im Material, den der Andi gemacht hat, wo man hört, wie ich oben anfange schreien. Weil ich habe mich ja zurückgezogen, ich bin beim Eingang gestanden.
Ja, ich habe gedacht.
Oder? Genau. Und dann nachher hat ja zuerst meine Mutter mal mit denen geredet und das ist so dort eigentlich schon recht intensiv geworden. Und dann irgendwann ist es mir einfach zu viel gewesen. Und dann habe ich mich ja von hinten relativ Vollgas, oder? Und mir hat es einfach den Deckel geklopft dort. Ich habe grauenhaft unsensibel gefunden und selbst absorbiert, vor allem.
Ja.
Oder? Und das ist dann, aber nachher ist es
ja, nein, aber hat mich zu Wunder genommen, wie es für dich also so war, oder?
Yeah.
Ich fahre viel an so Situationen an, natürlich mhm. in diesem Ausmaß. Mhm. Manchmal ist es viel kürzer.
Ja, ich habe dann schon auch noch ein, zwei Mal daran gedacht, weil es hat mich schon irgendwie. Ich find das wie, vielleicht kannst du ja du sozusagen auch aus deiner Position auf das Antwort geben. Also ich finde das immer schwierig, zum den richtigen Umgang zu finden, oder? Du hast deine Einschränkungen, oder? Das ist jetzt einfach so. Aber der Umgang mit denen, ich stelle mir eben dann wie vor, dass man wahrscheinlich gar nicht dann immer wird einfach sozusagen gecatchelt werden und immer sozusagen die Welt muss umgestellt werden für einen, sondern dass man eigentlich vielleicht zum Teil noch froh ist, wenn die Menschen einfach ganz normal mit einem umgehen. Wie ist das?
Sowohl als auch. Ich sage einfach immer wieder, ich will gleiche Chancenmöglichkeit. Mhm. Ich will nicht einen extra Wurst.
Ja.
Ich will einfach, ich sage auch nicht, dass man alles für uns muss umbauen muss, sondern wenn ich in ein Restaurant will, dass ich auch einen Eingang haben kann.
Ja, ja,
und voll. So, oder klar. Einfach so, oder wenn man etwas Neues baut. Ich kann auch verstehen, dass es jetzt bei alten Gebühren nicht geht. Oder ich habe mich auch gefragt, dort, wo wir in den Keller runter sind. Das ist jetzt nicht so sexy. Yeah. Aber wenn ich jetzt etwas machen will, muss ich jetzt das eingehen, oder? Mhm. Aber wenn ich...
Ich glaube, ich meine... Ich mein,
nein, ich weiß, aber es geht dann schon... Aber das ist mir ums Ziel gegangen, ja. Nicht um den Prozess.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so mit Menschen zu tun habe, wenn ich Hilfe will, ist das manchmal auch nicht immer so einfach, um Hilfe zu fragen.
Ja.
Weil du wartest dann immer ein paar Sekunden,
ja.
Wenn du um Hilfe bittest, wie jetzt der andere reagiert. Und ja. Die paar Sekunden auszuhalten,
ja.
Über das wo er kann sagen ja oder nein, ist mhm. manchmal auch nicht so einfach.
Ja, ja.
Nein, und was ich eben auch gemerkt habe, ist, wenn ich sage, es geht.
Mhm.
Und dann aber einer meint, dass wir sind gleich um Karma Booster zu haben, ja. Gleich zu helfen, dann ist es dann sehr übergriffig. Ja. Und dann kann ich auch nicht enttäuscht werden.
Ja, ja, verstehe ich.
Aber es ist so, immer situationsbedingt.
Mhm.
Und es ist für mich halt auch manchmal, was ist mir wichtig? Ist mir es darum, um es aufzuzeigen, dass etwas nicht geht? Oder wollte ich jetzt in das Restaurant oder wollte ich jetzt an dem Musikvideo teilhaben? Ja. Dann ist es mir gleich.
Ja,
aber es ist nie jeden Tag gleich.
Ja, das, ja, völlig verständlich. Das ist ja
nein, und das hat ja gefakt. Also wenn ihr nachher, es wird alles verlinkt, es wird der Link zum Song, es wird der Link zum Musikvideo, es wird der Link zu der Homepage, zum Fanshop, Hammer. Alles wird verlinkt.
Hammer, absolut Hammer.
Mal, Janik, ich war am Schluss, wir haben jetzt eine Stunde geredet Und wenn du noch etwas willst auf den Weg geben, darfst du das. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich.
Ich danke dir. Hey, danke vielmals, dass du mir da unter anderem die Bühne gibst, dass ich kann, ein bisschen von mir erzählen kann. Es ist total schön gewesen, mit dir zu sprechen. Und eben, also ich, es hat mit dem Mobility Center ja schon etwas so ein bisschen am Horizont, wo da sich abzeichnet. Aber ich bin auch sonst immer gerne wieder bereit, um mit irgendwie zusammenzuarbeiten oder so.
Wir sehen uns sicher. Wir können mehrmals im Leben. Absolut. Gell? Danke vielmals.
Von dem her, ja, wir sehen uns sicher bald wieder. Ja.
Und sonst sind wir ja verbunden durch deine Mutter.
Absolut. Sowieso auf Social Media beide hochaktiv und immer schön.
Sehr schön, sehr schön. Danke vielmals.
Danke dir.